Medienentwicklung zurzeit in der Schweiz, vor allem bei Radio und Fernsehen. Wo hinkt die Medienpolitik zurzeit um in dieser Landschaft? Wo ich versucht habe, mir ein paar Gedanken zu machen zu diesen Stichworten, habe ich gemerkt, dass ich immer mehr ein zwiespältiges Verhältnis habe zu diesem Thema. Und ich könnte zwei völlig entgegengesetzte Plädoyer hier halten. Das eine ist ein Plädoyer dafür, dass wir endlich ernsthaft Medienpolitik betreiben. Es ist absolut fahrlässig, es ist vielleicht sogar selbstmörderisch, dass wir Medienpolitik vernachlässigen, dass wir nicht erkennen, wie wichtige Weichen gestellt wären bei der Medienpolitik für Diskussionskultur überhaupt, für die Art und Weise, wie politische Entscheidungen in diesem Land ablaufen. Man könnte an verschiedenen Beispielen darlegen, wie stark Medien unseren Alltag durchdringen. Es gibt eine Haufen Leute, die mehr Zeit zum Beispiel mit dem Fernsehkonsum verbringen als mit Arbeiten. Man kann ja schliesslich 7 Tage in der Woche Fernsehen schauen und nicht nur 5, wie man schafft. Es ist ein ungeheuer gewichtiger Faktor im Alltag von uns. Wir könnten auch darlegen, wie stark sich die Medienentwicklung auf politische Entscheid dürfte auswirken. Da müssen wir die Presse mit einbeziehen. Ich glaube, wir realisieren viel zu wenig, was sich in wenigen Jahrzehnten abgespielt hat. Beispiel Kanton Aargau. Vor einer Generation sind dort zwei Tageszeitungen genau gleich gross gewesen. Das Aargauer Tagblatt und der Freie Aargauer. Ende letzten Jahr, oder ist es schon ein bisschen länger her, wo der Freie Aargauer eingegangen ist, ist das Verhältnis etwa 1:15, 1:20 gewesen. Heute gibt es den Freie Aargauer, also die Stimme von Gewerkschaften oder von SP, überhaupt nicht mehr. Völlig offensichtlich, dass damit auch die Voraussetzungen zu politisieren gewichtig verändert worden sind. Ich denke, dass in Zürich die Abstimmung über HB Südwest anders ausgegangen wäre, wenn der Tagesanzeiger im Volk von 1980 nicht sein Lokalressort völlig domestiziert hätte, die Wirtschaftsinteressen hier in Zürich untergeordnet hätte, desgleiche die neuen Publikationen, die im gleichen Medienkonzern rauskommen. Oder ich meine, dass auch die Lokalradio mit ihrem angestrengt flotten, aufgestellten Sound wieder einen markanten Schritt gesehen sind, so New Brave World. Wir haben zwar immer miesere Luft, der Wald geht kaputt, wir wären zur Stadt aus verdrängt, aus den Wohnungen, die Lebensqualität nimmt ab, aber man pflanzt fleissig grüne Bäume und macht die Häuser ein bisschen farbiger beim Anstreichen. Und dazu gehört auch das Lokalradio, wo mit ein bisschen aufgestelltem Sound das Ganze doch noch wieder ein bisschen erträglicher machen quasi. Ich möchte nicht weitere Beispiele anführen, das wäre leicht. Ich meine, dass völlig offensichtlich ist, dass die Art und Weise, wie wir Medienlandschaft organisieren, und das ist eine Frage von Politik, dass das außerordentlich weitreichende Konsequenzen hat. Darum meine These, es ist fahrlässig, es ist selbstmörderisch, auch für eine Opposition, sich um Medienpolitik nicht zu kümmern. Ich merke aber, dass ich ebenso gut auch ein anderes Plädoyer könnte halten, wo sehr viel fatalistischer ist und sagt, lassen wir den Kommerz Kommerz sehen. Der Sündenfall ist passiert. Die Entwicklung wird weitergehen. So wenig man ein bisschen schwanger ist, so wenig geht es ein bisschen Kommerz. Wir haben die Weichenstellung haben wir nicht verhindern können. Der Markt wird sich weiter durchsetzen. Die Prognosen sind einigermaßen zu machen. Und man muss sich die Frage stellen, jeder für sich, aber auch Gruppen, ob es überhaupt sinnvoll ist, politische Energien dort zu investieren, quasi die Weichenstellung, die schon passiert ist, jetzt noch um ein paar Millimeter auf die eine oder auf die andere Seite überhaupt noch können zu beeinflussen. Ich merke bei mir, dass die Versuchung oder die Lust grösser ist, die vorhandenen Energien in andere Bereich von Widerstand zu verlegen, Widerstand gegen Entwicklungen in dieser Gesellschaft, die noch hautnäher, die noch existenzieller sind als Verschmutzung, die Umweltverschmutzung, die Gefährdung von unserem Leben durch Medien. Das Einfache oder das Bequeme im Bereich Medien ist auch das, dass man das sehr einfach individuell lösen kann. Es gibt andere Gefährdungen von unserem Leben, die man nicht individuell lösen kann. Beispielsweise Luft, der ganze Öko-Kollaps, der droht. Aber im Medienbereich ist es ja sehr einfach, irgendeinen Knopf nicht zu drücken und den Konsum nicht mitzumachen, der von uns abverlangt wird. Und sagen, wenn halt ein bestimmter Teil der Bevölkerung das will, gut, ich mache da nicht mit. Und sagen wir dann unsere Energien nicht noch investieren im Bereich des Widerstands, wo es eben nur noch mehr ums Leben geht, sondern wir verwenden die frei gewordene Energie auch, um unsere Nischen, unsere Lebensräume besser zu gestalten, ohne vielleicht die Medien, schaut euch in die Augen statt in die Glotze, da schaut vielleicht mehr raus, als sich abracken bei diesen medienpolitischen kleinen Korrekturen, die noch drin liegen. Ich denke, dass wir in der Diskussion vielleicht auf diesen Punkt auch müssten, zu reden kommen. Ich denke, dass das tatsächlich ein Problem ist vom heutigen Zustand oder auch eine Entwicklung, die man kann verfolgen in diesen Milieu und Küchen, wo ich mich bewege, dass es eine Art Sättigung oder eine Art Frustration gibt, sich mit dieser Medienpolitik umzuschlagen und dass, wie gesagt, die Versuchung, die Lust gross ist, etwas Kreatives oder in anderen Bereichen seine Energien einzusetzen. Ich bin zwiespältig, ich kann nicht das eine, so wie meine Situation heute ist, das eine verwerfen. Ich kann nur das einigermaßen ansprechen, damit zu leben. Ich verficht nach wie vor eine Position, die sagt, dass wir die Medienpolitik auf keinen Fall den anderen dürfen überlassen, aber dass es vermutlich auch fatal wäre, sich zu verlassen auf Medienpolitik. Wir dürfen keine falschen Illusionen haben, zu meinen, dass wir da nun Weichenstellungen in unserem Sinn können durchsetzen, aber das quasi preisgeben, der anderen Seite überlassen, das meine ich, ist fatal. Es gibt genügend Gründe, wo man darlegen kann, warum es nötig ist, auf dem Feld weiterhin aktiv zu sein. Das ist der Versuch von einer kleinen Einleitung. Bevor ich zu reden komme auf politische Postulate, auf Medienpolitik im engeren Sinn, denke ich, müssen wir versuchen, kurz den Ist-Zustand mit ein paar Bemerkungen auszuleuchten. Etwas, das ja wir alle irgendwo kennen, mitverfolgen, aber was vielleicht doch richtig ist, ein paar Merkpunkte oder ein paar Pflöcke dort zu pflanzen. Ich möchte mit zwei gegensätzlichen Zitaten hier dazu einsteigen. Sie sind beide in den letzten Tagen in der Schweizer Presse erschienen. Das eine Zitat: Konkurrenz hat noch nie jemandem geschadet. Im Gegenteil, die Lokalradios haben es gezeigt. Selbst die SRG-Programme wurden mit einem Schlag besser. Ideen, Fantasie und die Unbekümmertheit der privaten Radiomacher weckten die einstigen Beromünsterbeamten aus ihrem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf. Aus verkrusteten Strukturen wuchsen mit einem Mal neue, hörerfreundliche Programme. Zweites Zitat: Die SRG-Programme, vor allem beim Fernsehen und bei DRS3, werden schleichend dem Leitbild eines privaten Kommerzsenders angepasst. Der Tag ist gar nicht mehr fern, wo man sich ernsthaft die Frage stellen muss, warum man die SRG nicht privatisieren und an die Börse bringen sollte. Der Auftrag der SRG-Generaldirektion, eine Programmausweitung in den Mittag hinein zu planen, ist knallhart kommerziell. Man will weitere Werbeblöcke platzieren. Im Moment überlegen sich Programmplaner in der SRG sogar, wie man das Abendprogramm weiter zerstückeln könnte, um das Verbot, Programme mit Werbung zu unterbrechen, auf kaltem Wege zu unterlaufen. Das Westschweizer Fernsehen unter Führung seines Programmdirektors, das schon öfters Vorreiter der Kommerzialisierung der SRG gespielt hat, zeigt, in welcher Richtung das Ganze gehen kann. Die außergewöhnliche Filmsendung Special Cinema wird neuerdings zwischen Film- und Studiogespräch durch einen Werbeblock unterbrochen, genau wie bei den Werbesendern. Auf Einladung des Westschweizer Programmdirektion sind bereits Modelle mit Bandenwerbung in Unterhaltungssendungen eingeübt worden. In der Region DRS werden in den verschiedensten Sendungen widerrechtlich modernste Formen der Werbung getestet, das Product Placement und so weiter. Das zweite Zitat ist ein Leitartikel gestern in der Berner Zeitung vom Chefredakteur Beat Hurni, früher Kassensturz-Chefredakteur. Das erste Zitat ist in der neuesten Trumpf-Bur-Zeitung erschienen. Trumpf-Bur geht ja nebst dem Inserat auch noch eine Zeitung raus für seine Gönner und ein paar Gönnerinnen jetzt auch darunter. Und ficht vehement für ein zweites kommerzielles Schweizer Fernsehen. Folglich muss er ja behaupten, dass der Kommerz bisher, 5 Jahre Lokalradio, außerordentlich fruchtbare, heilvolle Folgen bei der SRG Zeitungen hat, sehr viel bessere SRG-Programme. Wir sehen, dass bereits bei der Einschätzung von dem, was abläuft, total entgegengesetzte Sachen geschrieben und behauptet wären. Für mich ist das Merkmal von den letzten paar oder die zwei wichtigsten Punkte von der Entwicklung in den letzten paar Jahren ist folgendes. Erstens, es ist eindeutig nachzuweisen, dass das kommerzielle System versagt, Versprechungen nicht einhaltet, dass es nicht in der Lage ist, die Leistungen zu erfüllen, die ja verfassungsmässig von Radio und Fernsehen verlangt wären, nämlich umfassenden Programmauftrag, Information, Bildung, Unterhaltung und eben nicht nur das Rauspflücken von einer einzelnen Rosine. Wir haben zwar sehr viel mehr Kanäle, aber wir haben nicht eine Vielfalt drum, wir haben more of the same. Das ist das Entscheidende, wenn man heute die verschiedenen Sachen anschaut, die uns auf den X-Kanälen angeboten werden. Wir haben ja das am Anfang zum Aufwärmen auch optisch können mitverfolgen können. Dann gleichen sich die Strickmuster immer mehr. Es ist zwar eine Vielzahl von Sender da, aber es spielt eigentlich zunehmend keine Rolle mehr, welchen Knopf ich drücke. Versprochen hat man uns etwas ganz anderes. Man hat gesagt, Konkurrenz ist ja schliesslich das Hauptprinzip, um eine Vielfalt herzubringen. Wir wissen ja das vom Konsum, Monopol ist schlecht, Wettbewerb unter Marken ist gut für den Konsument. Jetzt müssen wir das endlich auch im Medienbereich einführen. Es lässt sich an der Entwicklung der neuen internationalen werbefinanzierten Fernsehprogramme lässt sich, finde ich, eindeutig festlegen, dass das kommerzielle System außerordentlich leistungsschwach ist, versagt hat. Das hindert allerdings nicht, dass das Gegenteil weiterhin behauptet wird. Ein Beleg dafür habe ich aus der Trumpf-Bur-Zeitung genommen. Man sieht auch bei den Lokalradiobilanzen, dass auch eigentlich nur das eintreten ist, more of the same, dass es ein Bedürfnis gibt für sogenannte dritte Programme, für Servicewellen, das ist kein Geheimnis. Aus bestimmten Gründen, medienpolitischer Konstellation, hat man das in der Schweiz in der lokalen Verpackung eingeführt. Das ist in meinen Augen eher zufällig und zweitrangig. In erster Linie hat man einfach dritte Programm, hat man Servicewellen, Middle of the Road Musik, die man immer hören kann, hat man eingeführt. Die Sender müssen ja nichts anderes als ihre Frequenz propagieren. Das ist das Einzige, was die Leute müssen wissen. Sie sollen möglichst den Sender einschalten. Für mich war bezeichnend, dass in der NZZ vor ein paar Tagen, die Woche ist es auch gesehen, in einer Bilanz 5 Jahre Lokalradio, praktisch ausschließlich Zahlen aus der Hörerinnen- und Hörerforschung referiert worden sind. Das ist also immerhin ein Leitartikel gesehen, nicht irgendwie die Hörerinnenforschung im Lokalradiobereich. Und die Bilanz hat eigentlich darin bestanden, nachzuweisen, dass die Stationen gelost wären. Und das ist dann als Erfolg ausgeworden. Ja, das hat nie jemand bezweifelt, dass Servicewellen gelost wären. Das weiss man weltweit, das ist früher vielleicht ein bisschen mehr Ö3 oder SWF3 gelost worden und heute lässt man halt mehr die lokalen dritten die lokale dritte Welle. Ganz am Schluss hat aber dann auch die NZZ noch einräumen, dass eigentlich informationsmässig nicht das gekommen sei mit dem Lokalradio, wo man sich erhofft hat. Also selbst ein Vorreiter, einer, der sehr stark plädiert für mehr Kommerz, muss eigentlich, wenn er auch Mühe damit hat, eingestehen, dass das kommerzielle System leistungsschwach ist. Ich lasse das jetzt einfach mal als These stehen. Man könnte hier darüber vielleicht im Einzelnen noch diskutieren. Vielleicht gibt es auch Widerspruch, Leute, die sagen, doch, auch im kommerziellen System sind gewisse positive Effekte von inhaltlicher Vielfalt denkbar. Meine These also, Kommerz hat versagt. Es ist ein leistungsschwaches System, um Rundfunk zu organisieren. Zweites Hauptmerkmal, der Markt diktiert, Politik hinkt hinterher. Das wissen wir ja zwar schon immer, dass das so ist und dass Politik eine Überbausache ist und die Realität ist zuerst mal das, was in der Gesellschaft effektiv abläuft. Aber Fiktion ist ja doch immer da und alles, was in der Politik abläuft, läuft ja eigentlich mit dem Anspruch ab, dass es eben um Politik geht. Politik definiert als zielgerichtetes Handeln. Man definiert bestimmte Ziele, man sieht Politik als Instrument, das Ziel zu erreichen. Es sind im Rundfunkbereich, im Lokalen, bei der Lokalradio, sind beispielsweise Ziele formuliert worden. In der RVO, wo wir jetzt seit 5 Jahren in der Praxis erleben können. Und was sich unschwer nachweisen lässt, und man müsste das im Einzelnen dann vielleicht auch belegen, ist, dass der Markt ungeachtet von wohlgemeinten Normen, die in dieser RVO drin sind, sich durchgesetzt hat. Am eklatantesten ist das vielleicht beim Stichwort Profit. Die RVO hat ja einerseits kommerzielle Sender zugelassen, hat aber andererseits eine Ausschlussklausel für Profit. Es heisst sogar, wer Gewinn anstrebt, man muss es nicht einmal machen, nur schon wer Gewinn anstrebt, wäre eigentlich nach RVO, nach dem Buchstaben von der Rechtsgrundlage, wäre ausgeschlossen von Lokalradioversuch. Roger Schawinski ist kürzlich vorgerechnet worden, was er etwa verdient. Er hat das nicht dementiert, auch nicht bestätigt. Aber die Zahlen sind ja halbwegs transparent. Die Schätzungen kann man machen, weil man die Werbezeit kennt und Tarif und so weiter. Man kommt auf einen jährlichen Gewinn von etwa 3 Millionen Franken, wo ein Lokalradio macht, das konzessioniert ist aufgrund von einer Verordnung, die ausschließt, dass jemand Radio machen darf, falls er Gewinn anstrebt. Selbstverständlich macht der Schawinski den Gewinn, das sind etwa 10'000 Franken pro Tag, heute jetzt gerade nicht, ist ja der 7. Aber die anderen 6 sind es etwa 10'000, die am Abend als Reingewinn in der Kasse übrig bleiben. Die macht natürlich nicht Radio 24 AG, sondern die vorgeschoben, oder vielleicht ist ja auch hinten dran nicht vorgeschoben, also die Werbegesellschaft, dort wo man die Akquisition besorgt. Eklatante Umgehung. Die Realität hat sich durchgesetzt, auch in anderen Sachen, nämlich Reichweitenausdehnung. In der RVO gibt es wunderschöne Bestimmungen, die versuchen, den Anspruch vom Lokalen auch durchzusetzen. Durchgesetzt haben sich nicht die RVO-Bestimmungen, sondern eben Technik und die Interessen von diesen Lokalradio an möglichst weitgehend, also möglichst grossflächigen Verbreitungsgebieten. Die RVO ist hinten dran angepasst worden, experimentiert worden, es ist eigentlich eine Versuchsordnung, ist eigentlich weniger mit dem neuen Medium Lokalradio als mit den Gesetzesbestimmungen, wo man in mittlerweile 4 offiziellen Revisionen und x Interpretationsrundschreiben noch zwischendrin eigentlich immer mehr angepasst hat an das, was im Markt sich durchgesetzt hat. Die Entwicklung unschwer abziehen, die ist jetzt Schritt für Schritt schon dran, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, nämlich Kettenbildung. Es ist ja letzte Woche, aus Anlass von 5 Jahren Lokalradio, ist ein Radio Network Schweiz AG gegründet worden, auch organisatorisch, firmenmässig der Ausdruck davon, dass die Lokalradio immer mehr zusammenarbeiten. Da gibt es selbstverständlich vor allem finanzielle Überlegungen, Rationalisierungspolitik, dass man versucht, durch gemeinsame Korrespondenten, durch weiteren Programmaustausch etc. Kosten zu senken und eben noch mehr Profit können zu machen. In Italien haben wir das sehr viel schneller, drastischer erlebt. weil es quasi den dämpfenden Einfluss von einer solchen Verordnung gar nicht gegeben hat. In Italien hat man eigentlich in 10 Jahren den rasanten Galopp von Frühkapitalismus zum Spätkapitalismus gehabt. 1976 hat man den lokalen Rundfunk freigegeben, betont selbstverständlich, das ist nur lokal und so weiter. Es sind hunderte von Lokalradio und sehr viel Lokalfernsehen entstanden. Lokalfernsehen ist längstens in 3 oder 4 nationalen Netzwerken aufgegangen. Also das ist überhaupt nichts mehr lokal, sondern das sind nationale Netzwerke. Was lokal angefangen hat, hat national geendet. Eine ähnliche Entwicklung beim Radio, wo auch immer mehr Ketten rum sind, die national operieren. In der Schweiz die gleiche Perspektive, einfach eine gewisse Verlangsamung, weil natürlich die Normen, die der Gesetzgeber formuliert hat, doch eine gewisse bremsende Wirkung haben, aber eben nur bremsend, in verlangsamend, aber nicht verhindernd. Ich glaube, das Fazit kann man jetzt schon nach 5 Jahren Lokalradio ziehen. Ich möchte mich eigentlich auf die beiden Punkte jetzt hier beschränken, in einer Einschätzung von der aktuellen Mediensituation. Es wären selbstverständlich sehr viele weitere Punkte wären anzuführen, wir könnten das weiter ausdeutschen, aber ich glaube auch für eine Einschätzung, was wir machen könnten, sind die beiden Punkte sind ziemlich wichtig, dass Kommerz versagt hat, dass man dem Kommerz das nachweisen kann und dass man den Propheten vom Kommerz das auch muss entgegenschmettern und sie auch behaften darauf, was sie versprechen und das vergleichen mit der Realität und sagen, bitte, das ist nicht das, was ihr versprecht. Das ist eine Verschaukelung vom Bürger. Ihr bekommt zwar eine freie Wahl für den Bürger, also für den Fernsehzuschauer und die Zuschauerin. Man muss können auswählen. Aber es wird uns eigentlich nicht etwas gebracht. Es wird uns im Gegenteil etwas weggenommen. In dem Leitartikel von der BZ ist das Wegnehmen sehr schön geschildert. Der Anpassungsdruck, der von den Kommerzanstalten auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgeübt wird, der zwar auf dem Papier einen umfassenden Programmauftrag hat, aber unter dem Konkurrenzdruck eigentlich scheibliweise eine kalte Kommerzialisierung selber vollzieht und am Schluss dann tatsächlich vielleicht gar nicht mehr zu unterscheiden ist oder fast nicht mehr zu unterscheiden von einem offenen Kommerzsender. Und der zweite Punkt, bis jetzt diktiert der Kommerz, wenn man das zulässt, ein bisschen Kommerz, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass sich Marktmechanismen dort durchsetzen in dem Kommerz und nicht irgendwelche wohlmeinenden Paragraphen, die Politiker formulieren. Was ist daraus abzuleiten für das, was wir machen können, was medienpolitisch wichtig wäre? In meinen Augen, also ich gehe aus von 2 Zielen. Das setze ich einfach einmal vorweg als Prämisse. Erstens, Verteidigung vom öffentlichen Rundfunkmodell und zweitens, Schaffen von eigenen kommunikativen Freiräumen, von Nischen, von selbstverwalteten Medienexperimenten. Ich bin also nicht der Meinung, dass wir die SRG einfach laufen lassen dürfen, dass es uns wurscht sein kann, was sich dort abspielt, sondern dass es sehr wichtig ist, am Modell vom öffentlichen Rundfunk, vom öffentlichen Dienst mit einem umfassenden Programmauftrag, auch mit einer landesweiten Versorgungsgerechtigkeit festzuhalten und anzukämpfen gegen eine Unterhöhlung von diesen Prinzipien. Aber ich meine auch hier, dass es illusionär wäre, die ganze Hoffnung, die ganze Kraft auf den öffentlichen Rundfunk zu konzentrieren, dass es unbedingt nötig ist, daneben eigene autonome Sprachrohr zu entwickeln. Ich zähle ein Radio Lora dazu, ein Radio Dreieckland. Ich zähle Versuche wie Fluchtkanal oder jetzt im Aargau Radio Alora dazu. Ich zähle hier dazu aber auch, was im unabhängigen Videoschaffen passiert. Das Ziel. Jetzt müssen wir eigentlich folgerichtig für die Abschaffung vom Kommerz plädieren, wenn man die beiden Ziele formuliert. Weil der Kommerz nicht nur nicht fähig ist, so Ziele zu erfüllen, sondern die eigentlich auch gefördert via Anpassungsdruck. Und das Plädoyer für Abschaffung vom Kommerz oder nicht Zulassung in bestimmten Bereichen, wo er sich noch nicht durchgesetzt hat, das wäre ohne weiteres zu führen. Ich glaube nicht daran, dass diese Strategie politisch eine Chance hat. Es ist leider so. Wir müssen den Kommerz auf Megahertz nicht anerkennen, aber zur Kenntnis nehmen, dass es ihn gibt. Und wir kommen nicht darum herum, zur Kenntnis zu nehmen, dass der wohl auch in Zukunft gibt. Wie gehen wir damit um? In meinen Augen ist es falsch, ist es eine Illusion zu meinen, man könne den Kommerz domestizieren. So wenig wie man Kanonen reformieren kann, so wenig kann man vermutlich langfristig den Kommerz disziplinieren, domestizieren. Eine Verlangsamung, wie ich vorher versucht habe zu schildern, das liegt drin. Aber die Marschrichtung von der Entwicklung, Dynamik vom Markt, die wird stärker sein, als so wie bei uns Medienpolitik betrieben wird. Natürlich könnte ich mir idealtypisch auch eine Politik vorstellen, die das tatsächlich Schranken weisen könnte. Aber nach den Erfahrungen, die ich mit Medienpolitik in diesem Land gemacht habe und wo ich davon ausgegangen bin, dass Medienpolitik auch in Zukunft wird betrieben werden, ist es Illusion zu meinen, dass man auf dem Weg den Kommerz quasi in den Griff bekommt. Ich leite daraus ab, dass es nicht in erster Linie geht, gute Rahmenbedingungen, einschränkende, verlangsamende Normen zu formulieren für den Kommerz, sondern dass das Entscheidende eigentlich ist, dass man dem Kommerz nicht das ganze Feld, nicht den ganzen Platz überlässt. Ich greife eine Idee auf, die im Memorandum Oktober 88 von der Unicom aufgegriffen worden ist, von der Union nicht kommerzorientierter Lokalradios. Und meine, dass das sehr ein guter Ansatz ist, um in der Diskussion weiterzukommen. Dass man eben nicht nur zur Kenntnis nimmt, dass Kommerz sich festgesetzt hat in der Medienlandschaft, sondern dass man auch etwas anderes zur Kenntnis nimmt und nicht nur auf unserer Seite, sondern ganz besonders auch auf der anderen. Dass sich nämlich weltweit 3 sehr verschiedene Typen von Rundfunkmodellen herauskristallisiert haben. Das ist der Kommerz, bekannt. Das ist der Service Public, der öffentliche Dienst, das, wo hier die SRG, DRS, versieht. Und das sind aber drittens auch Gemeinschaftsprojekte. Gemeinschaftsradio, Gemeinschaftsfernsehen. Wir haben bei der Terminologie vielleicht schon eine erste Übereinkunftstreffen. Wir haben sehr lange von freien Radio geredet. Der Begriff ist leider usurpiert worden oder ist heute zu unscharf worden. Auch der Schawinski hat seine Gropera-Geschichte veröffentlicht mit dem Untertitel «Die Geschichte des ersten freien Radios in der Schweiz». Ich meine, dass der Begriff Gemeinschaftsradio treffender ist, übernommen aus dem angelsächsischen Community Radio, wo Medienprojekt meint, wo getragen sind von aktiven Bürgerinnen und Bürgergruppen, also eine Art Bürgerinneninitiative im Medienbereich. Ich habe vorher ein paar konkrete Projekte schon angesprochen. Und ich plädiere dafür, dass man beim Organisieren vom künftigen Rundfunk, von der Rundfunklandschaft in der Schweiz, von allem Anfang an muss diese 3 Typen unterscheiden und dass man eigentlich von der Faustregel ausgeht, jedem Drittel ein Drittel, nämlich von den vorhandenen Frequenzen. Dass man sagt, wir haben 3 Sektoren und wir teilen das, was möglich ist. Es ist ja anders als bei der Presse, wo man einfach 100 oder 1000 Titel drucken kann. Papier haben wir vorläufig noch genug. Haben wir ja eine Situation vom knappen Gut, einfach von der Verteilung her, von den Frequenzen. Obwohl die ja explodiert sind, ist es immer noch so, dass man das aufteilen muss. Dass man von Anfang an jedem Sektor ein Drittel zuordnet. Dass man das Feld so aufteilt, der Kommerz, der soll sein Drittel haben, das ist, gebe ich gern zu, eine Kapitulation vor dem Faktischen, vor der Situation. Dass man aber auch den anderen Sektoren ein Drittel gibt. Und dass man die ganze Mediengesetzgebung sehr typenspezifisch ausrichtet. dass man nicht eine Einheitsregelung macht für die kommerziellen, für die öffentlichen, für die gemeinschaftlichen, sondern dass man Typen adäquate Lösungen findet. Übrigens auch die Erwartungen. Wenn jemand zum Beispiel Hörerzahlen von einem Radio LoRa mit einem Radio 24 vergleicht, ist das eben ähnlich absurd, wie wenn man die Abschaffung von DRS2 postuliert, weil man die Hörerzahlen von DRS2 mit den Hörerinnenzahlen von DRS3 vergleicht. Das sind unterschiedliche Typen von Sendern und auch die Erwartungen kann man realistischerweise quasi nur typenspezifisch formulieren. Wie das so eine typenspezifische Medienpolitik könnte aussehen, kann man an der Vergabe der Frequenzen illustrieren. Es wäre folgende Lösung denkbar. Für die Öffentlichen ist der Fall klar. Es wird weiterhin ein SOG geben, als die Institution, die den Service Public wahrnimmt. Was zu dem Modell gehört, soll die SOG weiterhin, und zwar so wie es vom Programmauftrag auf verlangt wird, soll sie können wahrnehmen. Bei den gemeinschaftlichen Bürgerinneninitiativen soll man abstellen darauf, wie viele Leute werden durch die Projekte mobilisiert. Das ist periodisch feststellen und die vorhandenen Frequenzen sind sozusagen proportional aufzuteilen, entsprechend dieser Bürgerinnenaktivierung. Es ist auch denkbar, dass man ein Frequenzsplitting macht, dass zum Beispiel auf der Frequenz 103 oder was auch immer verschiedene so Gemeinschaftsradio könnten untergebracht werden. Eben proportional zu dem, wo sie in der Lage sind, Leute zu aktivieren, zu mobilisieren. Selbstverständlich wäre es widersinnig, ein Frequenzsplitting, wie das in Deutschland diskutiert worden ist und angedroht, zwischen dem kommerziellen und dem Gemeinschaftsradio. Also ich plädiere für sehr strikte Unterteilung von diesen Formen. Also einfach ein bisschen weniger Esel, mehr Zebra. Also nicht alles grau in grau, sondern wieder scharf unterscheiden. Das ist schwarz, das ist weiß, das ist der Typus, das ist der andere Typus. Und auch entsprechend die Regelungen ausarbeiten. Und bei den kommerziellen scheint mir das Neuliegend zu sehen, dass man nicht die unehrliche Lösung hat, jetzt in der RVO dürfen keinen Gewinn anstreben. Man kann nicht kommerzielle zulassen und den Gewinnausschluss machen, sondern sehr viel offener wäre beispielsweise eine Versteigerung von diesen Frequenzen. Dass man sagt, ein Drittel gehört denen und wir können das auf dem offenen Markt versteigern. Der am meisten zahlt, der kommt die Frequenz über. In zweiter Linie kann man dann diskutieren, was man mit dem Geld macht. Es gibt im Ausland sehr viele Beispiele, zum Beispiel Norwegen, andere Länder, wo zum Teil mit der Abschöpfung auf den Werbeeinnahmen einen Topf füllen, einen Fonds öffnet, aber auch so Versteigerungserträge wäre für so etwas allenfalls einzusetzen, zum Beispiel für die Unterstützung von bürgeraktiven Medienexperimenten. Das möchte ich eigentlich jetzt auch für die Diskussion vor allem jetzt einmal den Stein quasi in den Teich werfen oder wäre gespannt auch auf Reaktionen. Einfach der Vorschlag, dass man viel strikter als bisher unterscheidet zwischen den verschiedenen Typen, die sich herausgebildet haben und eine entsprechende Politik verlangen. Konkret umzusetzen wäre das wohl so, dass man jetzt im Radio- und Fernsehgesetz in einzelnen Artikeln die Typisierung drin hätte, aber dass man die weiteren Regelungen, wie jetzt beispielsweise mögliche Vergabepolitik, Konzessionierungspolitik, wie ich es jetzt gerade angesprochen habe, dass man das dann den Verordnungen, die nachher gemacht wären, überlässt. Aber das Prinzip, das müsste wohl im Gesetz verankert sein, auch Priorität, dass dann, wenn es zu wenig Frequenzen hat, dass die Reihenfolge in meinen Augen die müsste sein, erstens öffentlich, zweitens gemeinschaftlich, drittens kommerziell. Und zwar ist das sehr einfach zu begründen von den Leistungen, wo die einzelnen Typen erbringen und der Leistungsauftrag ist in der Verfassung verankert. Der umfassende Leistungsauftrag, das müssen die Öffentlichen, der Service Public, müssen das erbringen, sind gehalten, das zu machen. Gemeinschaftsradio könnte auch selektiver vorgehen, erbringen aber zweifellos mehr Leistungen im kommunikativen Sinn als die kommerziellen, die darum ganz klar in dritten Rang zu verweisen sind. Merci für die Aufmerksamkeit. Thank you.